Wir werden sehen, wie Esther einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber wir werden noch mehr sehen, und das ist mein Wunsch, dass wir noch mehr sehen. Dass wir werden entdecken, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir ebenfalls zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dass wir ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, der uns so oft prägt, ja, ich muss halt noch das erreichen oder das muss noch passieren und dann bin ich am richtigen Ort. Nein, mit Jesus sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben vor 3 Wochen mit dem Uli betrachtet, wie die Geschichte von Esther plötzlich eine drastische Wende genommen hat. Mit dem Haman ist eine Person, ein Mann, an die Macht gekommen, der die Bösartigkeit hatte, ein ganzes Volk ins Verderben zu treiben. Vorher haben wir den Aufstieg gesehen von Esther, wie sie Königin wird, Gnade gefunden hat beim König. Und plötzlich geht es böse abwärts, weil der Haman auftritt. Seit der Hochzeit von Esther, seitdem sie Königin wurde, ist sie etwa 5 Jahre vergangen, bis das eintreten ist, dass der Erlass, den wir im Anspiel gesehen haben, veröffentlicht worden ist. Wer seine Bibel da hat, darf doch gerade aufschlagen, im Kapitel 3 vom Buch Esther. Dort lesen wir nochmal den Erlass, den der Haman hat verlauten lassen. Esther 3, der Vers 13. Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Provinzen des Königs. Man sollte vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Zu dem Zeitpunkt, wo der Erlass rausgekommen ist, ist es noch etwa 11 Monate gegangen. Das ist sehr weit im Voraus bekannt geworden. Ist ja durchs Los bestimmt worden, der Tag. Hat man gewusst, dann wird es so weit sein. Ich weiss nicht, ob wir uns das irgendwo vorstellen oder nachvollziehen können, was das ausgelöst hat in diesen Juden damals. Wir leben in einer relativ heilen Welt, wir Schweizer. Das ist eine total surreale Situation. Verkündet überzukommen, ein souveräner Staat, der, wo ihr drin lebt, das Weltreich, der grösste Teil der damalig bekannten Welt hat das umfasst. Und jetzt kommt ein Erlass raus, was heisst, auf die heutige Zeit übertragen, liebe Schweizer, nächstes Jahr, Mitte Oktober, wird man euch alle weltweit dürfen umbringen. Keine Polizei wird für euch die Partei ergreifen, niemand wird euch helfen. Ja, man darf euch nicht nur umbringen, man soll sogar. Väter, Mütter, Kind, alte Leute, junge Leute, stellen ihnen alles, was sie haben. Irgendwie unvorstellbar. Das Wissen in einem Jahr ist vorbei. Mein Leben ist kein Rappen mehr wert. Und auch meine Frau, meine Kinder, man wird über uns herfallen. Wie geht man mit dem um? Wie soll man reagieren? Wir sehen im 4. Kapitel, wie die Juden reagiert haben, wie der Mordechai reagiert hat. Versen 1 bis 3 vom 4. Kapitel. Als Mordechai das alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der den Sack anhatte. Und in allen Provinzen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Die Reaktion der Juden im ganzen Land war sehr ähnlich. Es ist Trauer nach orientalischer Art. Für uns ein bisschen komisch anmutend. Wir trauern im Verborgenen, Männer sowieso. Aber im Orient ist es anders gewesen. Ist bis heute anders. Hat Trauer eine öffentliche Komponente. Man hat sich damals den Sack angezogen. Das ist aus Haar bestehendes gewobenes Tuch oder ein Kleid oder ein Überwurf. Das stelle ich mir relativ unangenehm und kratzig vor. Man streut sich Asche oder Staub aufs Haupt und macht öffentliche Wehklage. Man trauert öffentlich. Wir lesen von Mordechai, dass er durch die Straße gelaufen ist und laut schreiend lautschreiend geklagt hat. Etwas, was für uns irgendwie befremdlich wirkt, für damals aber normal war. Ja, es hat sogar die Regel gegeben, wer den Sack anhat, also wer am Trauern ist, darf nicht in den Königspalast gehen. Also es war eine offiziell bekannte Sitte, nicht nur bei den Juden, allgemein bei diesen Völkern. Und wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir, das war eine Handlung, die durchaus auch einen religiösen Charakter hatte. Nicht alle Leute haben das auch religiös gefühlt, inhaltlich, aber man sieht, dass gerade die Juden oft das als eine Art Buß gehandhabt haben. Es war ein Drunterbeugen unter die Hand Gottes. Sich demütigen unter dem, der die Souveränität hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Bei ihm zu klagen über das Leid, das passiert ist. Und es ist nicht nur passiert, wenn irgendwelche Todesfälle geschehen sind, natürlich auch dann, aber auch bei politisch sehr umwerfenden, traurigen Ereignissen. Wo Jerusalem belagert worden ist, hat Hiskia, der König, öffentlich sein Kleid zerrissen und den Sack angelegt. Oder in Ninive, wo der Jona die Gerichtsbotschaft von Gott verkündet hat, hat das ganze Volk in Ninive Buße getan. Hat sich so Gott unterordnet, hat sich demütigt. Also Sack und Asche beinhaltet auch Komponenten von der Buße, von der Unterordnung unter Gott. Was uns aber auch auffällt in diesem Text, im Königspalast hat der Sack nichts zu suchen. Hat die Trauer nichts zu suchen. Und irgendwie ist das ja bedenklich. Am Königshof hat Freude und Frieden und Glück zu herrschen. Aber das Leid vom Volk oder von den Angestellten, die auch im Palast sind, das hat dort nichts zu suchen. Das hat außerhalb vom Palast stattzufinden. Aber beim König, da ist eitel Glück und Freudigkeit. Und dann schauen wir in die Bibel und sehen einen ganz anderen König. Sehen wir den König Jesus, wo Trauer plötzlich Platz hat. Wo ein Beladensein, wo Mühsal Platz hat. Wo nicht am Tor gesagt wird, halt, da kommst du nicht rein, leg dich zuerst anständig an, sondern es heisst, du darfst zu mir kommen. Wir haben den Vers aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also wir haben zum einen den Xerxes im Alten Testament, ein König, den wir schon zwei, drei Mal gemerkt haben, der ist überhaupt nicht wie Jesus. Dort gehört keine Trauer, keine Mühsal an. Und wir haben Jesus, der sich nicht schade war, selbst Verstorbene anzulangen, mit der Trauer und zu trauern, letztendlich alles aufzugeben, selber arm zu werden, für uns Menschen, dass wir nicht arm bleiben müssen, der sagt, kommt zu mir. Ein Angebot, das auch heute noch steht, für jeden Einzelnen von uns. Wir sagen ja oft, es ist Sonntagmorgen, wir dürfen ablegen, was uns beschäftigt, wir feiern jetzt Gottesdienst und mit dem vermitteln wir ein bisschen, deine Trauer hat keinen Platz, deine Nöte, dein Stress hat keinen Platz. Aber eigentlich sollte es doch gerade andersrum sein. Der Sonntagmorgen, nicht nur, aber auch der Sonntagmorgen, doch ein Ort, wo unsere Nöte Platz haben dürfen. Das, was dich beschäftigt, was heute Morgen noch passiert ist, was gestern passiert ist, in dieser Woche, das ist eine Not, die können wir nicht einfach ablegen. Außer eben gerade bei Jesus. Und darum scheint es mir wichtig, das einfach immer wieder uns bewusst zu machen, das Angebot von Jesus gilt auch heute. Die Not über dein Leiden, vielleicht in deiner Krankheit, deine Mühsal über deine Ehe, die vielleicht am Zerbrechen ist, oder eine Beziehung, die zerbrochen ist. Das hat Platz. Das hat auch heute Morgen Platz. Jesus kümmert sich. Ihn nimmt das Wunder. Bei ihm darfst du abladen. Die Not über deine Arbeitslosigkeit. Vielleicht auch über deine Sucht, die dich seit Jahren gefangen hält, hat bei Jesus Platz. Es muss nicht etwas so Grosses sein wie bei Mordechai. Das ganze Volk in einen Genozid hineingeführt wird. Muss nicht, aber es kann. Wir haben vor einer Woche gehört von Meisis, von der Vertreibung der Jesiden im 2014. Das war ein Genozid. Passiert auch heute noch. Auch das hat Platz bei Jesus. Das finde ich unvorstellbar, ein König, der sich so ablässt auf die Stufe von jedem Einzelnen vom Volk und sagt, ich kümmere mich. Deine Not hat Platz bei mir. Du bist willkommen bei Jesus. Deine Not hat Platz bei ihm. Wenn wir nicht verstecken, wenn wir nicht vor der Tür vom Gottesdienst abladen, sondern es dürfen wir reinbringen, dürfen wir jederzeit zu Jesus bringen. Und so lesen wir in dem Kapitel, wie die Juden im ganzen Land sich in Sack und Asche gekleidet haben. Für einige war es vielleicht einfach die traditionelle Handlung. Aber ich glaube, viele sind wirklich in dieser Haltung vor Gott gekommen. Du siehst, was da passiert. Das ist unglaublich. Nimm du dich dein Problem an. Du hast es zulassen. Vielleicht ist auch eine Bußbewegung durchs Land gegangen, wo Juden angefangen haben, umkehren zu ihrem Gott und zu sagen, wir haben es wieder nicht begriffen. Und wieder schickst du Verfolgung. Und wir demütigen uns wieder unter deine Hand. Ich glaube, es hat verschiedene Geschichten gegeben in dem Ganzen. Aber wir sehen in dieser Not, viele, viele Juden, auch der Mordechai, haben sich dem Gott anvertraut, haben sich ihm unterworfen und gesagt, Herr, greif du ein. Aber der Mordechai läuft nicht planlos durch die Stadt. Innerlich hat er bereits einen Plan gefasst, weil am Schluss von seinem Trauermarsch gelangt er vor den Hof vom König, bis letztendlich die Dienerinnen von der Esther auf ihn aufmerksam werden. Und Esther schickt ihm jemanden entgegen mit neuen Kleidern. Neue Kleider waren ein Zeichen von Hoffnung, von Glauben. Hey, da wird wieder eine gute Zeit kommen. Esther will ihm zum Ausdruck bringen, hey, deine Pflegetochter ist da für dich. Ich teile das Leid, ich will dir helfen. Und nachher nimmt der Mordechai die Kleider nicht an. Wir merken, Esther hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Sie hat das Gefühl gehabt, wahrscheinlich, ja, da ist irgendjemand gestorben in unserer Familie, den ich noch nicht erfahren habe. Die war total abgeschottet im Palast. Der Mordechai mit ihr ins Gespräch kommen. Und so ist Esther genötigt, den Hattach, einen neuen Nuch, zu ihm zu schicken, rauszuschicken, ja, Mordechai, was ist denn eigentlich los? Warum benimmst du dich so? Und dann erklärt ihr Mordechai das alles. Er hat sogar eine Abschrift vom Erlass dabei, das zeigt uns, dass er vorbereitet war, gibt er mit und er hat nicht ganz einfache Aufforderung an Esther. Die Aufforderung, geh zum König und bitte für unser Volk. Im Vers 8, Kapitel 4, Vers 8, und er gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Das war der Anspruch von Mordechai. Esther, gang zum König und flehe für unser Volk. Für Esther, wo die ganze Situation total neu war, ist natürlich pure Überforderung. Erstens mal zu verarbeiten, was da passiert die 11 Monate, was ihren Mann für einen Erlass rausgegeben hat und zum anderen mit dieser Anforderung von Mordechai konfrontiert zu werden. Eigentlich noch irgendwo logisch, wenn auf der einen Seite der Xerxes, der die Macht hat, und auf der anderen Seite da die wunderschöne Königin Esther, die die Macht hat, ihrem Mann die Augen zu verdrehen und sein Herz zu bewegen. Wäre eigentlich ganz einfach. Wenn dann nicht das blöde Gesetz oder die blöden Gesetze der Perser wären, oder? Erstens, dass man einen Erlass nicht zurücknehmen kann und zweitens, niemand darf sich am König nähern, ohne dass er eingeladen worden ist. Ist nicht ganz eine dumme Idee, nicht ganz ein dummes Gesetz. Wie viele Herrscher sind umgekommen, wenn man sich ihnen durfte nähern und dann haben sich Leute genähert, die das Attentat vorgehabt. Also so sind selbst Familienangehörige, haben sich am König nicht durfte nähern, damit eben nicht irgendein Attentat auf ihn geplant und umgesetzt wird. Und Esther sagt dem Mordechai, lass mal, das geht nicht. Was erwartest du da von mir? Du weißt ganz genau, das ist in der ganzen Provinz bekannt, auch der Mordechai weiss das, dass ich mich ihm nicht einfach nähern darf. Das funktioniert nicht. Natürlich kann es sein, dass der König mir Gnade erweist. Aber stell dir mal vor, wie oft ist das schon passiert? Also das Risiko, dass ich umkomme, das ist riesig. Wir müssen uns bewusst sein, Esther ist maximum 25-jährig zu dem Zeitpunkt, eher jünger. Die Verantwortung, die ihr da aufgelegt wird. Und zum anderen sagt sie, schau mal, nicht einmal ich, die Frau, die den Contest gewonnen hat vor 5 Jahren, nicht einmal ich bin noch regelmässig beim König. Der hat schon wieder seine neuen Frauen. Seit 30 Tagen hat er mich nicht mehr gerufen. Kleiner Exkurs, ich habe mich gefragt, warum weiss Esther gerade, dass er seit 30 Jahren nicht mehr im König war? Ich habe nur eine Eierklärung. Und ich glaube, jede Frau mag das unglaublich, wenn sie vernachlässigt wird von ihrem Mann. Und dann fängt sie an zu erzählen. Exkurs geschlossen. Sagt, schau mal, nicht einmal ich bin die letzten 30 Tage gerufen worden. Warum sollte ich Gnade erfahren beim König? Warum sollte er auf mich hören? Im Ernst, Mordechai, was erwartest du da eigentlich von mir? Dass ich mein Leben aufs Spiel setze? Und dann kommt die sehr harte und direkte Antwort von Mordechai in den Versen 13 und 14. Da ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ist schon noch happig, was er sagt, zu seiner Pflegtochter. Und wir müssen uns erinnern, sie hatten eigentlich ein sehr liebevolles und respektvolles Verhältnis gehabt. Und er sagt: Esther, heb nicht das Gefühl, dass du wirst überleben, nur weil du Königin bist und da im Palast irgendwo versorgt. Auch du bist Jüdin. Heb nicht das Gefühl, dass du verschont wirst. Und da kommt auch plötzlich am Mordechai sein Gottvertrauen durch und sagt: Von irgendwoher wird unserem Volk schon Rettung kommen. Und damit meint er natürlich Gott. Gott ist es immer gewesen, der sein Volk irgendwo bewahrt hat. Und wenn grosse Teile vom Volk ums Leben gekommen sind, es ist immer Rettung für den Rest vom Volk gekommen. Aber, sagt er, könnte es denn nicht sein, dass du genau wegen dem Königin geworden bist? Genau wegen dieser Situation? Wir in der Retrospektive wissen natürlich, es ist so. Aber damals, in dieser Situation, ist das nicht einfach zu verstehen. Ist es für Esther nicht einfach logisch, dass sie wegen dem Königin ist, um sich jetzt hier einsetzen können? Immer in dem Moment, wo so etwas passiert, wo wir am richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit, müssen wir das zuerst einmal wahrnehmen und akzeptieren. Mit dieser Geschichte nimmt uns Esther oder das Buch Esther in eine Lektion rein, die auch heute noch für uns Christen Gültigkeit hat, Relevanz hat. Du bist am richtigen Ort. Als Nachfolger Jesu bist du am richtigen Ort. Gott hat genau gewusst, was er da hat, wo er dich geschaffen hat. Dich ausgestattet hat mit deinen Fähigkeiten, wo er dich geführt und begleitet hat durch dein Leben an dem Punkt, wo du heute bist. Da hast du gewusst, du bist an den richtigen Ort geführt worden. Auch wenn du das vordergründig gar nicht das Gefühl hast, nicht den Eindruck hast. Darum müssen wir es uns, glaube ich, immer wieder neu bewusst machen: Ich bin mit Jesus unterwegs. Er hat mich an den richtigen Ort geführt und dann bin ich die richtige Person am richtigen Ort. Viele Menschen in der Bibel sind genau wie Esther alles andere als überzeugt sie von sich, von ihrer Herkunft und von dem Auftrag, den sie kennt. Sie haben sich etwa gefühlt wie eine Algen im Meer. Überflüssig, hin und her geworfen und absolut ungeliebt. Wir haben den Mose, der sagt: Ich kann doch nicht reden. Wir haben den Jeremia, der denkt hat, er sei zu jung. Wir haben den Elia, der denkt hat, er sei alleine und er wird das nicht schaffen, den Auftrag von Gott. Wir haben den Gideon, der gemeint hat, seine Herkunft sei zu unwürdig, um den Auftrag wahrzunehmen. Es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und es geht weiter bei uns. Wie oft denken wir doch: Warum genau ich? Das kann doch nicht sein. Warum sollte das mein Auftrag sein? Wir können oder wir wollen oft nicht sehen, dass uns Gott im Hier und Jetzt brauchen will. Dass er mit uns Geschichte schreiben will. Oft nicht so weltbewegend wie mit Esther. Aber doch Geschichte, unsere eigene Geschichte. Geschichte mit unserem Umfeld. Wie oft leben wir doch in der Zukunft, also ich zumindest, und ich schließe jetzt da einfach mal auf uns alle, wenn wir sind alle Menschen und ticken ein bisschen ähnlich, dass wir so Ideen haben. Liegt man vielleicht am Abend im Bett oder haben noch eine gute Zeit mit Gott? Und dann denken wir so: Also Gott, wenn du mich in der Mission willst haben, irgendwann, ich glaube, ich würde gehen. Oder wenn mein Arbeitskollege mich mal würde fragen: Warum gehst du eigentlich jeden Sonntag in den Gottesdienst? Dann würde ich ihm endlich mal erzählen von dir, Jesus. Wenn meine Nachbarin mir von ihrem Leid erzählt, weil jemand gestorben ist in ihrem Umfeld oder was auch immer sie beschäftigt, dann würde ich mit ihr beten. Und so malen wir uns irgendwelche Pläne aus, wie wir uns für Gott einsetzen würden. Und wenn ich ehrlich bin, merke ich, dann geht es plötzlich schon wieder um meinen eigenen Raum, wie gut, dass ich als Christ handle, gar nicht mehr um den Raum Gottes. Aber sehr selten treffen genau diese Situationen ein. Wir überlegen uns, wie ich in Zukunft zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dabei vergessen wir zwei Sachen. Unser Leben spielt nicht in der Zukunft. Zukunft ist Zukunftsmusik. Unser Leben wird im Jetzt gelebt, in der Gegenwart. Und der zweite Punkt, Gott will dich nicht morgen brauchen, Gott will dich heute brauchen. Da, wo du bist, im Heute und Jetzt, als die Person, die du bist, mit deinen Macken, mit deinen Fehlern, aber auch mit deinen wunderbaren Gaben und Fähigkeiten, wie er dich auch geschaffen hat und begleitet hat. Schlägt doch mal Epheser auf. Epheser Kapitel 2, der Vers 10. Epheser im zweiten Kapitel, der 10. Vers. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Finde ich einen wunderbaren, aber auch einen wunderbar herausfordernden Vers. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott führt uns zur richtigen Zeit in die richtige Situation. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber an uns ist jetzt, Schritte zu gehen. Wie oft habe ich schon geträumt davon, was ich für Jesus tun könnte. Und wenn es so weit ist, wenn ich dann wirklich in dieser Situation bin, wie oft habe ich schon versagt. Etwas vom häufigsten, was ich in den letzten Monaten erlebe, ist, dass ich als Vater und Ehemann am richtigen Ort bin. Da komme ich heim, habe meine Pläne, wenn ich den Abend noch verbringen will, vielleicht noch ein bisschen an der Xbox spielen, vielleicht noch einen Film schauen, Zeit mit der Sarah, ein Buch lesen, dann die Nacht geniessen und nachher haben wir wieder ein Kind, das so mühsam tut. Und meine Pläne sterben. Oder sollten sterben. Ich merke, es ist mein Platz, ich bin am richtigen Ort. Es ist meine Aufgabe, jetzt mir Zeit zu nehmen für die Leonie, sie aus dem Stühle zu nehmen. Sarah hat sie eigentlich schon den ganzen Tag gehabt, sie zu nehmen, ins Zimmer zu gehen, sie zu beruhigen, sie runterzuholen. Zeit haben für sie. Und vielleicht nicht nur, mir zur Nacht aufzugeben oder später zu essen. Mein Buch am Abend, meinen Film aufzugeben. Zeit zu haben mit der Sarah. Sie abzuhören, klingt jetzt ein bisschen fies, aber anzuhören, was sie beschäftigt hat, wo ihre Nöte sind. Und nachher zu merken, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Aber es ist selten angenehm im ersten Moment. Am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, ist selten angenehm. Rückblickend erfüllt es sich mit Freude, wenn wir sehen, Gott hat etwas gemacht. Aber in der Regel braucht es am Anfang einen ersten Schritt. Einen ersten Schritt, den wir gehen müssen. Das ist das Prinzip vom Glaubenswachstum. Gott führt uns in die richtige Situation, zeigt uns, was dran ist, und dann müssen wir einen Schritt gehen. In der Regel müssen wir zuerst einen Schritt gehen und dann stellt sich Gott zu uns. Das ist das, was Esther auch erlebt hat. Wenn wir weiterlesen in der Geschichte von Esther, dann sehen wir, in diesem Prozess, in diesem Gespräch mit dem Mordechai, ist sie sich irgendwo bewusst worden, jawohl. Das ist wirklich mein Platz. Darum bin ich da. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber unglaublich hart, den ersten Schritt zu gehen. Aber sie ringt sich durch in ihrem Gespräch und sie geht den ersten Schritt. Sie holt sich so viel Gebetsunterstützung, wie nur möglich ist, sagt der Mordechai Lok. Trommeln alle Juden in Susa zusammen. Sie sollen beten für mich. Fasten und beten. Wir fangen heute Abend an. Drei Nächte und drei Tage. So, dass am dritten Tag immer noch gebetet wird, wenn sie zum König geht. Sie ist parat, unaufgefordert zum König zu gehen. Und dann sagt sie im Vers 16, ja, wo sagt sie es? Ganz zum Schluss, komme ich um, so komme ich um. Es tönt irgendwo resigniert, es tönt nach Galgenhumor, aber ich glaube, es ist eine feste Zuversicht darauf, dass sie geborgen ist in Gott, in Gottes Hand. Im Bewusstsein, und wenn ich umkomme, dann bin ich geborgen mit Gott umgekommen. Und komme ich nicht um, dann bin ich geborgen bei Gott nicht umgekommen. Ich glaube nicht, dass das Galgenhumor ist. Das ist ein festes Zuvertrauen, eine Zuversicht auf Gottes Führen und Leiten. Die erste Antwort von Esther war noch klar abweisend. Und ich kenne das aus meinem Leben. Sicher nicht schaue ich jetzt für die Leonie. Ich habe jetzt auch erst gerade 8 Stunden gearbeitet. Das kannst du, das sind deine Kinder. Und dann kommt man in einen Prozess hinein, wie die Esther in einen Prozess gekommen ist. Wir merken, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe. Und jetzt ist es an mir dran, einen Schritt zu gehen. Und was wir da sehen, egal wo die Esther voran gestanden ist, wir haben darüber nachgedacht, ist die Frau liberal aufgewachsen, hat die auf Gott vertraut. Was wir jetzt sehen, ist eine Frau, die Zuversicht hat auf Gott. Wo im Glauben, wo ins Gebet gekommen ist, in die Gegenwart Gottes und bei ihm Rat und Hilfe sucht. Und in diesem Gottvertrauen geht sie den Schritt, sie geht zum König, ungefragt und lädt ihn zum Essen ein. Und dann muss ich sagen, das ist eigentlich schon gewaltig. Also das erste Mal, sie kommt zum König und wir lesen davon, sein Herz ist von Gnade erfüllt worden. Er hat sich gnädig angeblickt, er hat sich gefreut, dass der Esther kommt. Für einen König war es grundsätzlich mal eine lebensgefährliche Situation, wenn jemand ungefragt gekommen ist. Nicht wenige Leute sind zur Hand von Angehörigen gestorben. Und sein Herz wird von Gnade erfasst. Das ist das zweite Mal, wo wir das lesen von ihm, der Esther gegenüber. Da ist Gott am Werk. Und der König weiss genau, die Esther hat ihr Leben riskiert. Das ist ihm bewusst. Und es nimmt ihn natürlich Wunder, Esther, was willst du? Was hat dich bewegt, dein Leben aufs Spiel zu setzen? Und Esther sagt, komm mit dem Haman essen. Also, ich weiss nicht, ob ich so ruhig bleiben konnte wie der König. Mich hat unter den Nägeln brennt, was Zara von mir will. Und dann geht er zu ihr essen. Es war auch Sitte bei den Persern, dass man bei Trinkgelage die wichtigsten Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht hat sich Esther dem angenommen. Der Herodot, der Griech, der übermittelt uns das. Es war ihre Art, bei Saufgelage die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Ob das gute Entscheidungen sind, weiss ich nicht. Und nachher sagt Esther, mein Wunsch ist, dass du nochmal zum Essen kommst. Und der König hat Gnade. Er wartet, er weiss, da ist etwas Relevanz. Und er hat nach einer schlaflosen Nacht, nach dem ersten Essen, ist vielleicht gerade gut gewesen, hat sie ihn nochmal vertröstet. Gott war ihr gnädig gewesen. Gott hat sie begleitet. Hat den ersten Schritt bestätigt, wo sie gegangen ist. Und ich weiss nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn wir in die Bibel schauen, es ist oft so, dass Gott für eine Prophetie oder eine Verheißung als Zeichen, dass er es war, der geredet hat und dass in Erfüllung geht, das Zeichen dafür ist die Erfüllung von dem, was er verheißen hat. Völlig nicht hilfreich, hat man das Gefühl. Er sagt, die Verheißung ist, das und das wird passieren und dass ich recht habe, das Zeichen dafür ist, dass es wird eintreffen. Zum Beispiel bei Mose, wo er das Volk aus Ägypten führen, sagt Gott ihm, ich will mit dir sein und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mein ganz rational überlegt, was hilft das an Mose? Er hat jetzt Angst, zum Pharao zu gehen. Mose, ich werde mit dir sein und das Zeichen, dass ich mit dir bin, ist, du wirst wieder auf den Berg kommen und da mit dem Volk arbeiten. Aber so funktioniert es. Gott schickt uns einen ersten Schritt. Und in diesem ersten Schritt stellt er sich zu uns. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch das Beispiel schon mal erzählt, als ich im Zug auf Zürich gekommen bin, schon einige Jahre zurück. Und ich habe genau gespürt, die Frau, die mir gegenüber sitzt, sie sollte sie ansprechen. Sie hat traurig ausgesehen, entmutigt. Und ich habe gespürt, du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ermutige die Frau. Ich war hoffnungslos überfordert, nicht gewusst, was sagen. Und ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Und gib mir ein Zeichen. Und wenn es dein Willen ist, dass ich die Frau anspreche, gib mir ein Zeichen. Und die Frau ist ausgestiegen an der nächsten Station. Ich habe mich versucht zu rechtfertigen. Okay, Gott hat mir kein Zeichen gegeben. Aber innerlich habe ich gewusst, du hast deinen ersten Schritt nicht gemacht. Ich habe es verpasst, die Situation. Es ist sehr entmutigend oder traurig, irgendwo zu wissen, hast du versagt. Und da gibt es aber auch die anderen Beispiele, wo man merken darf, es ist genau so gewesen. Ich kann mich erinnern an eine Kollegin, eine Nachbarin, wenn irgendein Gestürm kam und die hat etwas behauptet und ich habe einen Tag später herausgefunden, dass es nicht gestimmt hat. Und irgendwie hat mir Gott gezeigt, und jetzt kannst du ein Zeugnis sein, dich entschuldigen, dass du Scheissdreck erzählt hast. Ich habe alle Mut zusammengenommen, bin übergegangen, habe gelüht, bin reingegangen und habe ihre Situation erklärt und dass mir das leid täte. Sie hatte also tatsächlich recht gehabt, bin so klein gewesen mit Hut. Und nachher sagt sie, ja, sie wüsste es nicht einmal mehr. Dann denkt, ja super, ist es jetzt wirklich von Gott gewesen, dass ich da über bin? Und nachher höre ich ihre Mutter aus dem Stock oben dran, sie ist gar nicht runtergekommen, und gesagt, Benni, also sie hat gerufen, Benni, das staunt sie jetzt. Dass ein Mann Grösse hat, sich zu entschuldigen, das hat sie noch nie erlebt. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das war Gott. Gott, der sich zu mir stellt und mir zeigt, wow, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Gott sorgt normalerweise für Glaubenswachstum, indem wir den ersten Schritt gehen. Wir dürfen wissen, wir haben es vorher gelesen im Epheser, Gott hat Werk vorbereitet. Wir müssen nur noch, so einfach ist es, drin wandeln. Das ist oft so herausfordernd. Aber Glaubenswachstum passiert, indem wir im Gehorsam den ersten Schritt gehen. Das ist die Herausforderung, die wir von der Esther mitnehmen dürfen. Mit dem Eintreten für ihr Volk hat Esther ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Es hat sie alles kosten. Uns kostet sie in der Regel viel weniger. Uns kostet sie in der Regel einen gemütlichen Abend. Vielleicht ein Mittagessen. Vielleicht die verdiente Ruhe, die wir das Gefühl hatten. Oder es kostet uns noch etwas mehr von dieser Kraft, die wir eh schon nicht mehr haben. Die aber Gott uns möchte geben und schenken. Es kostet uns etwas von unserem Überfluss im Portemonnaie. Tatsache bleibt, als Nachfolger von Jesus bist du am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und vielleicht sagst du jetzt auch, Benni, aber was ist, wenn ich mich schon länger von Gott wegbewegt habe? Dann kann ich ja nicht am richtigen Ort sein. Ich gehe ja nicht in Gottes Willen vorwärts. Und dann haben wir die wunderbare Zusage, wir können jederzeit umkehren zu Gott. Und selbst wenn du an einem Auspunkt bist, wo Gott dich nicht angeführt hat, bist du doch von jetzt an wieder am richtigen Punkt, weil du jetzt wieder den Weg mit Gott gehst. Und bist in der richtigen Situation zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das ist Gottes Wirken in unserem Leben. Die Herausforderung ist einfach, mit ihm zusammen den ersten Schritt jetzt zu gehen. Wir gehen in eine Reaktionszeit rein. Du hast die Möglichkeit, in den nächsten paar Minuten zu reagieren auf das, auf die Botschaft von der Esther, die uns herausfordern möchte. Du kannst Gott fragen, was ist denn die Situation, die du für mich vorbereitet hast? Was sind die Situationen, wo ich aktuell drin stehe, wo ich einen ersten Schritt darf gehen mit deiner Hilfe? Du kannst ihn auch um Kraft bitten, in dieser Zeit den Schritt umzusetzen. Vielleicht hast du sehr, sehr herausfordernde Schritte vor dir. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, schon nur mir für meine Tochter Zeit zu nehmen, wenn sie am Schreien ist und blöd tut, auch das ist herausfordernd. Du kennst deine Situationen. Vielleicht brauchst du einfach nur Kraft, dann bitte um die Kraft. Und vielleicht ist es dran, einen Entschluss zu fassen und zu sagen, ja, ich sehe, das ist die Situation. Und ja, ich glaube, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich will den Schritt gehen, heute Nachmittag. Morgen, dann, wenn die Situation in dein Leben hineinkommt, in mein Heute und Jetzt. Wir werden während dieser Reaktionszeit das Lied hören, den Themensong von der Esther, einfach als Hintergrund mit dem Text nochmal eingeblendet, wo uns herausfordert, du bist geboren, genau für die Situation, wo du drin stehst, wo Gott mit dir vorwärts gehen möchte.